hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin moin und herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern. Und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute mit zwei Gästen in der Leitung. Ich habe die Nadja und den Tobias zu Gast. Hallo ihr zwei.
Moin.
Hallihallo.
Wir wollen heute über euer Buchprojekt sprechen. Ihr habt das ganze Jahr so iterativ mit pausenlosen Veröffentlichungen auf den Weg gebracht. Und dieses Buch nennt sich Handbuch der Entscheidung. Aber bevor wir da inhaltlich einsteigen, stellt euch doch gerne mal vor. Nadja, starte doch mal. Wer bist du so, was machst du so und was treibt dich denn so an?
Darf ich dir gleich einen Streit spielen, Frank?
Mach mal.
Wir haben nämlich in unserem Buch auch uns vorgestellt, allerdings haben wir das nicht über uns selbst gemacht, sondern jeder hat den anderen vorgestellt. Und das Wichtigste vielleicht vorweg, der Tobias und ich haben uns noch nie persönlich gesehen. Also wir kennen uns wirklich nur aus der Online-Welt. Und nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, in dem Buch einen Text übereinander zu verfassen, wo der andere keinen Einspruch hatte. Sprich, irgendwas war da dran richtig.
Das ist cool. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich den Tobias vorstellen, nehme ich an.
Genau, und deswegen würde ich total gerne den Tobias vorstellen, weil ich finde, das ist ein faszinierender Mensch, der sehr vieles in sich vereint. Und es lohnt sich total, sich alles, was Tobias so macht, anzugucken. Davon können wir nicht alles sehen, weil Tobias ist ein sowohl als auch Mensch. Er ist sowohl selbstständig und öffentlich sichtbar als auch angestellt. Und außerdem ist er Familienpapa. Und von diesen vielen Facetten sehen wir natürlich nur manche. Und das, was wir aber davon sehen, was ich total faszinierend finde, ist der Blog von Tobias, der sich Company Pirate nennt und uns regelmäßig mit total faszinierenden Schatzkisten versorgt. Also sind thematisch zusammenfassende Artikel zu bestimmten Themen, wo wir weiterführende Links finden. Und da drin sieht man, wie begeistert Tobias in dieser Welt sich bewegt, wie viel er sieht, erfasst, erkennt und dass es eben in der Piraterie um mehr geht als nur Raub und Gewalt, weil es geht darum, etwas zu erforschen, etwas zu wagen, irgendwohin vorzudrängen, wo noch nie einer zuvor gewesen ist. Wobei, das war, glaube ich, Star Trek. Aber so kenne ich Tobias. Also als einen offenen, neugierigen Mensch, vielseitig, vielschichtig und super gut zum Zusammenarbeiten.
Das klingt doch schon mal sehr, sehr vielversprechend. Dann nehme ich an, Tobias, du wirst uns ein bisschen was zu Nadja erzählen jetzt, oder?
Ja, ich habe es fast befürchtet. Jetzt hat sie mich ja echt kalt erwischt hier. Und ich bin auch froh, dass wir im Podcast sind, denn ich bin jetzt irgendwie vor Freude so rot angelaufen. Das würde kein gutes Bild abgeben. Aber ich erzähle jetzt einfach mal was über Nadja und ich hoffe, ich vergesse nichts. Nadja. Also das Auffälligste, wenn man Nadja auf Twitter folgt, ich glaube, darüber haben wir uns auch wirklich vor vielen, vielen Monaten mal kennengelernt. Ja. Nadja macht am Montag immer morgens um 7 Uhr. Glaube ich, ist es, kommt ein Post von Nadja, der da heißt, endlich wieder Montag. Ja, weil Nadja sagt, ihre Mission oder Vision ist es, dass die Menschen am Montag gerne zur Arbeit kommen. Und wie macht Nadja das? Auf unterschiedlichen Wegen. Auch Nadja betreibt einen Blog. Sehr lesenswert sind ihre wöchentlichen Beiträge. Im letzten Jahr waren es die Corona-Tagebücher. Jetzt hat sie da so ein bisschen einen anderen Twist rein, spricht weniger über Corona, sondern mehr über, wie schön die Welt eigentlich trotz dem ganzen Chaos, was teilweise abläuft, ist. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, von Nadja sind die Wonder Cards. Das sind Moderationskarten. Das ist nämlich die zweite große Leidenschaft von Nadja neben dem Schreiben, ist das Moderieren. Von Workshops. Ich habe selbst noch keinen genossen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr unterhaltsames und sehr achtsames und wertschätzendes Miteinander ist in so einem Workshop mit Nadja. Habe ich noch was vergessen, Nadja?
Das klingt wundervoll. Auch ich bin jetzt rot angelaufen. Passt.
Wunderbar. Also ja, klingt spannend. Jetzt muss ich natürlich als nächstes die Frage stellen, wenn ihr sagt, ihr habt euch noch nie live gesehen und habt euch irgendwie digital kennengelernt. Wie ist denn das passiert? Und was war dann so der Auslöser, auf diese Idee zu kommen, jetzt lasst uns A, ein Buch schreiben und B, lasst uns das Schritt für Schritt schreiben und auch immer direkt iterativ veröffentlichen. Wie ist das denn zustande gekommen? Ich weiß nicht, wer möchte.
Ich glaube, ich würde die erste Hälfte der Frage nehmen. Also zumindest das, was in meiner Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir immer wieder uns ja, wie gesagt, irgendwo auf Social Media begegnen sind, immer so dieses Hut ab und Hofknicks, also höflich und einander willkommen. Und wir haben festgestellt, dass es ein paar Themen gibt, um die dreht es sich bei uns beiden regelmäßig. Das eine davon ist das Thema Mut und das andere davon war das Thema Entscheidung. Und dann haben wir immer wieder irgendwie gesagt, ja, das ist ja cool, du da, ich hier. Und irgendwann ist es ja einfach so dieses Kristallisieren oder Emergenz. Ne? Irgendwann passiert es einfach, dass man sagt, es ist jetzt so viel verdichtet, wollen wir nicht mal. Und aus diesem wollen wir nicht mal ist, glaube ich, genau dann, wo Corona uns alle irgendwo hingeschickt hat. Tobias war, glaube ich, in der Kurzarbeit und ich war in Nullarbeit, weil bei mir wurde alles gestrichen. Da haben wir gesagt, haben wir Zeit, haben wir Lust und dann überlasse ich Tobias den Rest der Geschichte, wie wir uns für die Vorgehensweise entschieden haben.
Genau. Also es war tatsächlich Anfang 2020. Ich glaube, Corona war so ein bisschen am Horizont. Wir haben gesagt, okay, dieses Jahr ist es jetzt zu weit, wir machen mal was zusammen. War noch so ein Stück weit lose. Das Thema Entscheidungen war dann irgendwann mal. Wir haben so ein bisschen hin und her gepinkt, gebrainstormt, was könnte es denn sein, welche Themen müssen rein. Und ich habe schon mal ein Buch quasi iterativ geschrieben. Und ich fand es einfach ein super Vorgehen, quasi in Sprints zu schreiben. Das hält einen im Rhythmus. Also ich kriege eine Regelmäßigkeit rein und ist nicht so irgendwie, wenn ich Lust habe, schreibe ich mal. Und was ich noch besser finde, ist es wirklich auch regelmäßig zu veröffentlichen. Ist ja auch so ein Prinzip aus dem Agilen Manifest in der Software, eben die Software wirklich zu releasen. In regelmäßigen Abständen und das Agile Manifest sagt auch, je kürzer, desto besser, weil je kürzer deine Iterationen sind, desto schneller kriegst du Feedback von deinen Kunden, in unserem Fall Feedback von Lesern. Genau, ich habe dieses Vorgehen Nadja vorgeschlagen, die hat sich da ganz auf mich verlassen, dass das schon Sinn machen wird. Und dann gibt's noch so ein bisschen Technik dazu. Wir nutzen da eine Plattform, die sich Leanpub schimpft. Also deren Philosophie ist tatsächlich, nicht fertige Bücher zu verkaufen. Und die unterstützen auch vom ganzen Workflow. Also die haben einen Workflow. Ich muss quasi nur in einem Texteditor schreiben. Ich nutze auch Werkzeuge aus der Software. Quasi so ein GitHub für die Techniker unter den Hörern, ein Versionierungssystem und ja, im Endeffekt schreibt man da ein Buch wie ein Stück Software.
Und während der Tobias das sagt, ich merke, wie sehr mir das schon alles wieder zu technisch ist. Also wenn ich das tun müsste, was Tobias in diesem Fall gemacht hat, dieses Buch wäre nie entstanden. Also mich ja, lenkt das alles so ab, diese Technik, die man beherrschen muss, damit was passiert. Ich bin ja wirklich so ein Mensch, gib mir eine Serviette, gib mir ein Blatt Papier und dann kritzel ich was drauf, dann ist es da. Aber dieses erstmal was überwinden, was beherrschen, damit was passieren kann, also ich hätte es nie gemacht. Also wir hatten wirklich ganz klare Rollenaufteilung, dass der Tobias sich um die Technik kümmert und ich bin ja dann wirklich auch zu viel Psychologin, um damit zurechtzukommen. Und ganz ehrlich, ich habe ja schon Bücher geschrieben, auch in Co-Kreation mit anderen Menschen, aber ich habe es noch nie so in diese Vorgehensweise geschrieben, geschweige denn schon unfertige Werke jemand vor die Nase zu schieben und zu sagen, zahl mal da bitte für und sag uns, ob du noch ein Kapitel dir wünschst, was nicht drin ist. Das fand ich einfach so faszinierend, also dass man eben nicht wie sonst diese Vorgehensweise, wie man sie kennt, man hat einen Verlag und dann hat man einen Termin und dann muss man sich einsperren für 4 Wochen irgendwo am See und dann 4 Wochen am Tag ein Stück schreiben. Das würde mich auch umbringen. Also ich habe festgestellt, diese Vorgehensweise in der Leichtigkeit, weil ich eben die Technik nicht beherrschen musste, das war so eins der Erfolgskriterien von meiner Seite.
Ja, schön, dass du das gesagt hast, weil mir ging es ähnlich. Ne? Also ja, auch danke für den Hinweis, dass ein technischer Zuhörer da vielleicht ja die Hintergründe verstehen kann. Ne? Ich bin da auch relativ schnell dann halt irgendwie blank. Aber machen wir es doch vielleicht mal ein bisschen konkreter. Also wie stelle ich mir vor, dass irgendwie ja eine Sprintplanung für, wenn ich es richtig verstanden habe, so im Drei-Wochen-Rhythmus habt ihr geschrieben und veröffentlicht, habt ihr euch dann einfach getroffen und guckt, okay, welche Kapitel nehmen wir uns denn jetzt im nächsten Sprint vor? Oder wie macht's mal konkreter? Wie ist das zustande gekommen?
Die meiste Zeit haben wir uns eigentlich überhaupt nicht getroffen, weil wir unter anderem beide in diesem Sommer in Bauprojekten sehr eingebunden waren. Wir haben tatsächlich fast nur gechattet oder über ein Trello-Board kommuniziert. Also das ist wirklich wahrscheinlich sehr schräg für Leute, die denken, Zusammenarbeit sieht wirklich aus, ne, wie man sich zusammentrifft, sich permanent irgendwie in Zooms oder anderen Tools auch sieht. Also wir haben so wenig eigentlich uns getroffen. Ne? Wir haben so viel wirklich einfach gemacht, uns kurz abgestimmt, heute Morgen, übermorgen, was kommt noch rein, Releases am Samstag, zack, zack. Ich habe nichts, ich baue gerade um, das macht nichts, ich habe dafür was und irgendwie ist es passiert.
Genau, also wir haben schon eine grobe Sprintplanung gemacht. Ich habe es am Anfang kurz erwähnt, wir hatten so einen ja, einigermaßen gut gefüllten Creative Backlog mit Themen, die uns einfach zum Thema Entscheidungen eingefallen sind. Vielleicht auch was, wo wir schon mal was dazu geschrieben hatten, in der einen oder anderen Form oder irgendwelche Erlebnisse, die im Kopf sind, aber noch nicht aufs Papier gebracht. Und hatten da so einen Grundstock und haben dann einfach angefangen, mal zu sagen, okay, zu welchen von diesen Themen, die in unserem Trello-Board drin stehen, für unseren ersten Sprint, zu welchen zieht es uns dahin? Was ist so ein Grundgerüst? Es muss eine Methode rein. Okay, was brauche ich noch für mein erstes Release? Ich brauche eine Art von Vorwort, eine Einführung. Warum gibt es dieses Buch? Okay, also next Feature. Und dann vielleicht auch was, so ein Stück weit Theorie, Denkmodell. Auch da hatten wir was im Backlog und hatten uns dann gedacht, okay, das ist mal so unser Ziel für den ersten 3-Wochen-Sprint. Das wäre ein Minimum Viable Product, um jetzt wieder einen Begriff aus dieser Softwarewelt zu nennen. Und damit sind wir losgelaufen, haben dann noch ausgemacht, okay, wer macht was von diesen, beziehungsweise Vorwort, einer fängt an und der Nächste schreibt daran weiter. Und ja, genau, haben dann nach dem ersten Sprint ein Release gemacht, das auf dieser Plattform veröffentlicht. Man muss natürlich ein bisschen Werbung und Marketing für machen, Freunde, Bekannte angeschrieben, einen LinkedIn-Post. Das Buch ist raus, entweder ihr kauft es jetzt gleich, die erste Version, oder wenn jemand Interesse hat oder eine Frage, was muss im nächsten Sprint drin sein, damit es für euch kaufenswert wird, dann kommentiert jetzt unter diesem Post. Und dann kamen nochmal ein paar Fragestellungen zusammen, wo wir sagen, okay, war jetzt nicht in unserem ersten Creative Backlog drin.
Die Rückmeldung, die ich permanent von Usern bekomme, darum geht's ja eigentlich, ne? Also da die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, zu gucken, welche nächsten Feature stiften wieder Wert, die ich dann umsetzen möchte, um somit halt ja sich an dem Leser letztendlich dann zu orientieren. Wie viel waren denn das so am Anfang, die dann irgendwie kommentiert haben oder euch dann Rückmeldung gegeben haben, so nach dem ersten Release?
Also wir hatten 10. Die Rückmeldung gegeben hatten. Das waren sowohl Leser wie auch noch Nicht-Leser. Waren Leute dabei, die sagen, okay, dieses Thema muss für mich unbedingt rein. Und es gab auch welche, die gelesen haben und uns Feedback gegeben zu Struktur, Stil. Wir hatten immer gesagt, wir wollen sowohl das Visuelle ansprechen wie auch Text. Auch da gab es Feedback dazu. Genau, und wir haben uns dann so schrittweise ja, vorangehangelt, würde ich fast sagen.
Ja, das war wirklich für mich das Iterative dran, also dass du nicht einen Plan hast und wenn jemand Feedback gibt, sagst, das passt aber nicht in meinen Plan, das wäre ja die normale Reaktion, ich habe gar nicht vor, dieses Kapitel zu schreiben. Dann haben wir gesagt, cool, das ist eine Fragestellung, mit der haben wir uns noch nie beschäftigt, die war nicht in unserem Backlog, aber komm, wir unterhalten uns, wir recherchieren dazu, wir haben uns auch ein paar Gastautoren gesucht und gefunden zu den Themen, wo wir dachten, die sind wertvoll, aber wir sind da wirklich nicht die Experten. Und alle, die wir eingeladen haben, alle drei haben auch fröhlich zugesagt. Und das hat natürlich das Buch auch bereichert, weil du hast dann natürlich eine etwas andere Sprache oder einen etwas anderen Blickwinkel noch. Und das Lustigste, was die Interaktion mit unseren noch nicht Lesern betrifft, war tatsächlich die Wahl unserer Titelseite. Denn auch das haben wir sozusagen interaktiv mit den potenziellen zukünftigen Lesern versucht zusammen zu entscheiden. Und das war sehr lustig, weil ich habe unvorbereiteterweise drei so Probetitel entworfen und auf Twitter und auf LinkedIn einfach geteilt und gesagt, 1, 2 oder 3. Und daraufhin sind die wildesten Diskussionen ausgebrochen darüber, was ein Titel tut oder nicht tut und was für Entscheidungen spricht oder nicht spricht, was ist modern, was ist nicht und welche ist abstoßend und welche ist passend. Und das war so, wo ich dachte, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gemacht? Weil es war dann für uns viel schwieriger, also für mich, weil ich war da, ich hatte den Auftrag, eine Entscheidung im Sinne einer konsultativen Einzelentscheidung zu treffen. Also ich konsultiere andere und treffe dann allein die Entscheidung. Und ich dachte mir, na super, jetzt habe ich so viele Pros und Kontras für alles. Das macht es mir nicht gerade einfach.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Das war, glaube ich, auch so die Zeit, wo ich euch das erste Mal wahrgenommen habe. Aber eigentlich war es ja andersrum, ne? Wir sind ja mit unserem kleinen Spiel, was wir letztes Jahr entwickelt haben, das Decision Poker, irgendwie in euren Dunstkreis geraten. Genau. Ich weiß gar nicht, Tobias hatte das, glaube ich, wahrgenommen und dann Kontakt zu mir aufgenommen.
Genau.
Ist, wenn wir das veröffentlichen und dann, ja, seitdem waren wir auch vernetzt und ich habe durchaus dann auch natürlich wahrgenommen, was ihr da so treibt und auch diese Titel noch so vor Augen. Ja, witzig, sehr witzig. Ja.
Genau, ja, und dieser Decision Poker, um da einzuhaken, das stand auch nie auf unserem Creative Backlog. Also wir hatten nie am Anfang gedacht, okay, wir schreiben jetzt ein Kapitel über Decision Poker, aber das ist einfach das Schöne am iterativen Vorgehen. Du hast entweder eine Fragestellung, die du recherchierst, oder du wirst einfach durch dieses Schreiben auf Themen aufmerksam während dieses Schreibprozesses. Oder Decision Poker war eben einer davon. Und wir hatten ein paar so spielerische Entscheidungsmethoden drin. Und das hat dann einfach super reingepasst, dieser, ja, Decision Poker.
Ich freue mich auch drüber.
Naja, das und es ist natürlich aktuell dadurch, ne, wenn ihr vorher den Plan gemacht hättet, das und das schreiben wir alles und hättet das abgearbeitet, im Laufe dieser Zeit haben wir ja auch erst uns das Decision Poker überlegt, ne, dann hättet ihr es A gar nicht zur Kenntnis genommen und B hätte das euren Plan über den Haufen geworfen. Mhm. Ne? Wunderbar, tolles Beispiel, wie so ein agiles Vorgehen und ein Reagieren auf Überraschungen oder neue Erkenntnisse gut funktionieren kann.
Absolut.
Genau. Wenn jetzt, also, eine Frage noch zwischendurch. Diese Plattform, über die ihr das gemacht habt, gibt's da auch Fans, die halt grundsätzlich gucken, was laufen da gerade für, ja, unvollständige Veröffentlichungen und da noch Ausschau halten und da immer mitmischen? Oder waren dann eure Rückmelder dann wirklich so in eurem Netzwerk, im Freundes-Familienkreis zu suchen? Oder gab's auch ganz Fremde, die euch nur über diese Plattform entdeckt haben?
Also ich glaube, es gab keinen, der tatsächlich über diese Plattform kam. Was man wissen muss bei dieser Plattform, ist eigentlich eine englischsprachige Plattform. Man kann auch deutsche Bücher drüber schreiben, aber ich würde mal sagen, 98-99% der Bücher, die da geschrieben sind, sind Englisch. Wir haben uns für Deutsch entschieden beim Handbuch der Entscheidungen. Und es ist überwiegend in der Softwarewelt zu finden, surprise, surprise, weil einfach so ein agiles, iteratives Vorgehen eben hauptsächlich in der Softwarewelt Verwendung findet. Ich habe ja ganz kurz so ein bisschen die Technik erklärt. Auch da tut sich jetzt jemand, der aus der Welt der Software kommt, ein bisschen einfacher. Und ich würde sagen, auf dieser Plattform sind wir der absolute Exot. Andere Sprache und komplett anderes Thema. Ja. Also normalerweise findest du da Bücher über Programmiersprachen. Deswegen unsere Zielgruppe ist nicht auf dieser Plattform.
Okay, verstehe. Ja, wenn es für euch okay ist, machen wir mal den Buchtitel auf sozusagen und gucken mal, was steckt denn da eigentlich drin? Jetzt hattet ihr am Anfang schon irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass so dieses Thema Entscheidungen, als ihr euch kennengelernt habt, immer mal wieder eine Rolle gespielt habt. Aber könnt ihr das vielleicht noch vertiefen? Warum braucht's ein Handbuch der Entscheidung?
Also für mich ist das A und O, weil wir treffen ja permanent Entscheidungen. Unser Hirn entscheidet ja permanent, in jeder Minute. Mehrfach, tausendfach. Und viele Entscheidungen sind uns gar nicht bewusst, dass wir sie treffen, weil wir sie auf vollautomatischen Modus machen. Das ist das, wie wir uns das Leben ein bisschen leichter machen, diese berühmten Muster. Dann gibt es Entscheidungen, wir denken, dass wir sie rational treffen, die sind aber voller Bias, also voller diese Vorurteildenkerei, die uns in eine Richtung führt, weil wir mit Glaubenssätzen in eine Richtung uns selbst überzeugen, dass das das Richtige ist oder das einzig Mögliche. Und dann gibt es noch ganz viele Dinge, wenn wir über die persönliche Ebene hinausgehen, in die unternehmerische oder auch, wir haben viel über unsere Umbauprojekte gesprochen oder Familien wirklich Arbeit, ne, wo es um die Wurst geht. Da treffen natürlich nochmal ganz andere Kriterien den Faktor, was ist eine gute Entscheidung. Und da haben wir festgestellt, dass wir immer wieder so auf Konzepte treffen oder auf Diskussionen, aber wir kennen beide auch 100.000 von Beispielen von eben schlechten Entscheidungen, also ungünstigen oder schleppenden oder teuren oder Entscheidungen mit Konsequenzen, die ich nicht vorher abgewogen habe. Also ganz, ganz viele Beispiele, wo ich einfach gesagt habe, es wäre ja cool, man hatte so ein Handbuch, das hast du im Regal, das holst du mal raus und schlägst nach, weil du gerade nicht weißt, wie entscheide ich mich für oder warum will mein Bauch das eine und der Kopf das andere, was ist da los? Und das war aber, glaube ich, am Anfang noch gar nicht so klar, das war ja auch zum Schluss, also die Erklärung, warum es dieses Handbuch gibt, haben wir uns, glaube ich, erst zum Schluss wirklich zusammen getextet, weil wir wollten ja das Buch auch beschreiben, was es nun geworden ist. Es trägt ja auch den Untertitel Band 1, weil uns ganz klar war, es ist kein Handbuch, was erschöpfend alles zusammenfasst, was es dazu gibt.
An wen richtet ihr euch mit dem Handbuch? Ist das etwas für jedermann oder ist das für eine ganz spezielle Zielgruppe? Wen habt ihr euch vorgestellt beim Schreiben?
Also Nadja hat es ja schon erwähnt, wir gehen auf sowohl persönliche Entscheidungen ein, wie auch Entscheidungen Familie, Leben. Wir bringen immer mal wieder ein Beispiel von unseren Wohnungs- und Bauprojekten da rein. Und natürlich auch eine große Zielgruppe ist schon Menschen im Unternehmen. Jetzt aber da nicht nur der Entscheider, der Vorstand, der Geschäftsführer, sondern schon eigentlich alle Menschen im Unternehmen, die Entscheidungen treffen müssen. Das war für mich eine große Motivation. Nadja hat es erwähnt, ich schreibe einen Blog, der schimpft sich Company Pirate, wo ich alles rund um was Menschen im Unternehmen umtreibt, beschreibe, und meine Wahrnehmung war schon, wir haben eigentlich nie wirklich entscheiden gelernt. Also zum einen treffen Menschen in Unternehmen noch relativ wenig Entscheidungen. In vielen Unternehmen ist es so eine Sache, die Führungskräften oder in einem kleinen Unternehmen vielleicht gar dem Geschäftsführer so ein Stück weit vorbehalten ist. Und zum anderen tun die sich auch wahnsinnig schwer damit, aus meiner eigenen Erfahrung als Teamleitung, wenn Menschen entscheiden müssen, weil die vielleicht einfach nicht, der Werkzeugkoffer ist nicht groß genug. Und das war eine Motivation zu sagen, okay, wir fassen mal alles zusammen, aber das ist nicht nur ein Unternehmensbuch, ein Businessbuch, sondern ich kann das genauso auf meine persönlichen Lebensentscheidungen anwenden. Mhm.
Ist das tatsächlich so, dass es uns im Kontext Arbeit schwerer fällt, Entscheidungen zu treffen als privat? Also das wäre jetzt so meine Beobachtung, oder habt ihr da einen anderen Blick?
Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, im Kontext Arbeit fällt es mir schwerer wie privat. Also wir haben im Buch schon auch ein paar Beispiele beschrieben, wo Menschen sich schwer tun, privat eine Entscheidung zu treffen. Das können so große Entscheidungen sein wie, welchen Weg schlage ich beruflich ein? Ich habe jetzt gerade mein Abi gemacht und was soll es denn werden? Es gibt aber auch Menschen, die tun sich wahnsinnig schwer zu entscheiden, was ist mein nächstes Urlaubsreiseziel?
Würde ich auch so sehen. Ich glaube, es ist wirklich mehr auch daran liegt, in welchem Umfeld du bist, als welches Thema das ist. Also wir haben ja im beruflichen Umfeld manchmal Leute, die uns unterstützen, Entscheidungen zu treffen, und manchmal andersrum. Alle gucken uns an und wir sollen die Entscheidung treffen. Und das Gleiche ist ja auch privat so. Du hast vielleicht jemand um dich herum, der wirklich total gerne auch Ja und Nein zu Dingen sagt. Und dann ist es ganz einfach, da sich quer zu schalten und zu sagen, was würdest du dazu sagen? Und schon hat man ein Bild und schon kann man für sich selbst auch eine Entscheidung treffen. manchmal hast du Menschen um dich herum, die sind so hilflos, dass du sagst, um Gottes Willen, wie soll ich mich jetzt entscheiden?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also wenn ich quasi als Organisationsentwickler in Organisationen bin, und das sind ja oft Organisationen, die sehr stark in einem Veränderungsprozess sich befinden, wo vielleicht ja der Versuch unternommen wird, die Entscheidung weg von diesem zentralistischen Denken, dass diese eine Führungskraft, der irgendwie alles weiß und alle Facetten der Informationen beherrscht, die notwendig sind, um die richtige Entscheidung zu treffen, hin zu, naja, wir brauchen wahrscheinlich mehrere Kompetenzen oder mehrere Gehirne, die gemeinsam versuchen, die bestmögliche Entscheidung in dynamischem Umfeld, mit hoher Komplexität in der Regel zu treffen. Und das da durchaus Herausforderungen sind, wenn ich das gar nicht gewöhnt bin, ne? Weil ich bin so sozialisiert, es gab immer irgendwie einen Chef, der dann irgendwie das letzte Wort hat und dann doch irgendwie mit im Rahmen seiner Möglichkeiten die bestmögliche Entscheidung getroffen hat, und jetzt bin ich irgendwie gefragt oder noch im Kollektiv, und das war auch damals das Initial für uns, weil wir viele Teams oder Organisationen dabei begleiten, sich so in Richtung Selbstorganisation, dezentrales Arbeiten am Markt und solche Begrifflichkeiten, da dann auf einmal gemeinsam irgendwie eine Entscheidung treffen zu müssen. Und die Folge natürlich oftmals ist, es wird geredet, aber es kommt keine Entscheidung zustande.
Das kennen wir auch. Und wir haben uns dem Thema, gerade diese steigende Komplexität, weil Selbstorganisation ist ja oft einfach auch steigende Komplexität, dem Thema haben wir uns auch ganz stark gewidmet. Wir haben Tools drin, gerade für die Komplexität, also wir behandeln Kinevin Framework, wir arbeiten mit Stacy Matrix, die ja auch in diese Richtung geht und erklärt, wie du mit nicht wissen was oder nicht wissen wie umgehen kannst im Entscheidungskontext. Wir haben eben ein Gastkapitel zum Thema Effectuation, das arbeitet ja auch stark in diese Richtung, und um ein Kollektiv zu nennen, welches wirklich komplett so arbeitet, wie du es gerade beschrieben hast, Frank. Wir haben Premium Cola als ein Beispiel. Da haben wir auch Interview geführt mit dem
Uwe,
genau. Und der hat uns auch berichtigt in einem Text, weil egal wie doll man das in seinen Kopf versucht reinzukriegen, also ganz, ne, ist dieses Konzept so ungewöhnlich, dass so ganz passt das doch nicht in unser Verständnis. Also musste Uwe dann auch uns ein paar Mal ein bisschen korrigieren, damit das wirklich passt, die Beschreibung, wie sie diese Entscheidung tatsächlich treffen als Kollektiv, wo es keinen Chef gibt. Und das fanden wir auch selber als so eine Erkundungsreise, Entdeckungsreise unterwegs echt cool zu sehen, wie sich das entwickelt. Auch dieses Verstehen, wer braucht welche Entscheidung, in welchem Kontext, wofür, welche Konsequenzen hat es eben, wenn es lange dauert oder was kostet das. Also da sind so viele, viele Themen, die wir da wirklich für uns auch entdeckt haben, weil wir beide ja auch in dem unternehmerischen Kontext arbeiten oder dieses Thema brauchen.
Ja, kann ich gut mitgehen. Also wir erleben das bei Kurswechsel natürlich genauso, ne? Wir haben zu viert angefangen, wir sind jetzt ungefähr 10 Berater in einem selbstorganisierten Team. Da gibt's keinen Chef oder solche Dinge. Und am Anfang konnten wir gut in gemeinsamen Diskussionen dann auch einen Konsens finden. Das ist halt ab einer bestimmten Anzahl Personen völlig unmöglich. Und das Vertrauen muss sich ja auch erstmal entwickeln, dass ich überhaupt so ein Fallentscheid oder so ein beauftragten Einzelentscheid dann zulassen kann, ne? Dass ich einem das Mandat gebe, recherchiere, sprich mit Spezialisten, Experten, aber dann triff in unserem Sinne die bestmögliche Entscheidung, um einfach Zeit zu sparen, ne? Diese vielen Diskussionen aus dem Alltag rauszubekommen. Ne? Und das entwickelt sich dahin. Und ich beobachte, dass es aktuell bei uns eher dann dahin geht, gar nicht transparent zu machen, das muss entschieden werden und einer kriegt das Mandat, sondern das Vertrauen so groß ist, dass ich auch eigenmächtig einfach die Entscheidung im Sinne des Teams treffen kann. Und ich weiß, das Team steht dann hinter mir. Und das ist natürlich das Zeitschonendste, wie man halt im Kollektiv agieren kann.
Genau, aber um da einzuhaken, viele kennen ja noch nicht mal die unterschiedlichen Möglichkeiten. Ja, also Konsens, okay. Kennen die meisten, da sagen wahrscheinlich viele, boah, Konsens ganz langsam und alle müssen sich erstmal lieb haben und dauert ewig und endlos lange Diskussionen, aber so diese unterschiedlichen Herangehensweisen, du sprichst vom beauftragten Einzelentscheid, wir haben in unserem Buch den konsultativen Einzelentscheid drin, das kennen die Menschen gar nicht. Und vielleicht da eine Anekdote von einem unserer Leser. Ist mein ehemaliger Chef tatsächlich mittlerweile schon quasi in Rente. Und er hat das Buch gelesen und hat gemeint, jetzt war ich viele lange Jahre im Konzern in Führungspositionen, habe viele, viele Entscheidungen getroffen und ich habe noch so viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, dazu gelernt. Er kann sich an eine Schulung zum Thema Entscheidungen erinnern, die er jemals in seinen vielen Jahren seines Berufs gemacht hat. Und da wurde gerade mal sowas wie eine Entscheidungsmatrix quasi als das Tool der Wahl verkauft. Und ich glaube, es geht erstmal darum, den Menschen zu zeigen, was gibt's denn alles? Also quasi diesen Werkzeugkasten hinzustellen. Und dann können die Werkzeuge ausprobieren und da mal so ein bisschen mit rumhämmern und einfach geübt werden, was gibt's da alles und wann wende ich was an.
Ja, absolut. Ja. Wenn ich euch beide jetzt frage, was ist euer Highlight in dem Buch? Also entweder so auf dem Weg, was ihr gelernt habt oder ein besonderes Kapitel oder eine Methode. Was antwortet ihr?
Ich habe Fun Facts entdeckt über Entscheidungen. Ich habe wirklich auch irgendwann gesagt, so dieses ganze Ernsthafte ist irgendwann wirklich zu viel. Und wusstest du, Frank, dass du zum Beispiel rationaler oder besser entscheiden kannst, wenn es dunkel ist?
Ach, krass. Woran liegt das?
Das gibt eine Studie, die das untersucht, also dass das dich umgebende Licht Einfluss darauf hat, wie rational deine Entscheidungen sind. Oder dass du besser entscheidest, wenn deine Blase voll ist und du auf Toilette musst.
Okay, weil die Dringlichkeit dann höher ist, ne?
Das ist so das eher, aber es ist wirklich, es geht ja wirklich mit dieser besser entscheiden. Das eine ist ja schneller entscheiden, aber dann musst du wirklich, also dann schalten wohl irgendwelche Kreise quer und dann fällt dir dieser ganze Mist raus, weil du siehst dann klarer. Es geht ja nicht nur um die Geschwindigkeit, weil du es dringender hast, sondern es geht wirklich um diese bessere Entscheidung, die klarer ist, die weniger nom 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 und Buzzwords drin hat. Also ne, das ist das, was ich einfach spannend finde, wie wir uns selbst dazu zwingen können, im Zweifelsfall, wenn wir uns nicht entscheiden können, so Licht aus und nicht auf Toilette und aufstehen hilft und sich ärgern hilft auch. Also es gibt wirklich so ein paar Situationen, wo wir uns selber in die Situation versetzen können und sagen, jetzt will ich eine bessere Entscheidung treffen. Und dann geht's mit Fun Facts.
Mhm. Ja, cool. Das wusste ich in der Tat noch nicht. Tobias, wie ist bei dir? Dein Highlight?
Ich kann mich gar nicht entscheiden zwischen den ganzen Highlights. Da muss ich jetzt mal eine Entscheidungsmethode anwenden.
Würfel mal, Tobias.
Ja, ich muss mal kurz einen Würfel werfen. Nee, ich entscheide jetzt doch aus dem Bauch raus. Und mein geheimes Highlight, was mir erst vor kurzem klar geworden ist, ist tatsächlich ein Kapitel, was Nadja angefangen hat. Wir haben so einen Abschnitt im Buch, der heißt ins Tun kommen. Und Nadja hat die Entscheidungstandems quasi erfunden. Also Copyright Nadja, Entscheidungstandems. Und warum finde ich das Ding so genial? Wir haben jetzt viel über das Agile Manifest gesprochen, über die Softwareentwicklung. Und in der Softwareentwicklung gibt es ein Pair-Programming. Da sitzen wirklich zwei Entwickler zusammen. Einer codiert, der andere schaut sich das an, gibt Feedback. Und gemeinsam in diesem Tandem entwickelt man oder iteriert man sich zur besten Lösung. Und das hat Nadja aufs Thema Entscheidungen übertragen und Entscheidungstandems quasi in den Raum gestellt. Und gemeinsam haben wir das Kapitel dann so ein bisschen ausgebaut, wie gehe ich so ein Entscheidungstandem an, nach welchen Kriterien setze ich die vielleicht zusammen. Und weil es einfach so gut zu diesem agilen Vorgehen passt, mein Highlight, das Entscheidungstandem.
Stark, ja, cool. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich meine, das war jetzt das Projekt 2020. Gibt's denn jetzt schon für 2021 ein gemeinsames Folgeprojekt? Oder habt ihr jetzt erstmal genug gechattet, videokonferiert oder ähnliches? Oder steht schon das nächste Projekt vor der Tür?
Frank, da müssten wir uns ja entscheiden. Was forderst du denn?
Ja, keine Ahnung. Oder braucht es noch ein bisschen Zeit, jetzt irgendwie erstmal so die Rückmeldungen einsammeln, jetzt zum Handbuch der Entscheidung?
Also Nadja hat ja einen ganz cleveren Move gemacht und hat da Band 1 aufs Cover drauf geschrieben. Ich habe ihr gesagt, okay, Nadja, Cover entscheidest du. Dann stand dann Band 1 drauf. Das hat bei mir ganz schweres Bauchkrummeln verursacht. Und ich habe immer Nadja da irgendwie bekniet und so, ja, meinst du wirklich Band 1 und mach das doch mal weg und ist doch eine Verbindlichkeit, dass man dann irgendwann mal Band 2 nachlegen muss. Aber die hat da ganz ganz schön so eine Klinke an die Tür gebaut und also ein Band 2 steht tatsächlich auf unserem langfristigen Fahrplan. Wir stolpern auch immer wieder über neue Themen, die in so ein Buch rein müssen. Also auch da fühlt sich der Creative Backlog. Wir haben aber tatsächlich gesagt, wir lassen uns da so ein bisschen Zeit, lassen wir jetzt das erste Buch wirken, wollen da auch noch so ein bisschen mehr Feedback von Lesern bekommen, bevor wir jetzt ein Band 2 angehen. Und haben aber auch schon noch die andere Idee, wie wir das Thema Entscheidungen unter die Leute bringen und im Leben von Menschen und in Unternehmen für bessere Entscheidungen sorgen. Vielleicht nicht auf dem Buchweg, sondern auf anderen Wegen.
Genau, um da die Büchse der Pandora ein bisschen aufzumachen. Also wir haben von tatsächlich so eine Art Entscheidungsquartett, also Karten, wo ich mir die Entscheidungen, die im Buch auch enthalten sind, in den Händen so ein bisschen zwischen den Fingern fließen lassen kann, um zu gucken, was passt denn jetzt gerade, weil diese physische Verbindung auch oft hilfreich ist. Dann haben wir auch schon von so Kursen gesprochen, also wo wirklich, weil es liegt uns schon am Herzen, ne, was der Ex-Chef von Tobias geschrieben hat, haben gedacht, das ist ja echt traurig, wenn Leute gar nicht wissen, was alles geht, dass wir es vielleicht dann über das Buch hinaus wirklich in die Welt tragen, damit uns allen Entscheidungen gar nicht so schwer fallen, damit wir da Spaß dran haben und Freude und uns wirklich gerne entscheiden. Und Band 2, wie gesagt, hat es nicht eilig, aber tatsächlich fühlt sich der Trello Backlog quasi täglich, weil immer irgendwas Spannendes über den Weg läuft.
Ja, sehr, sehr cool. Also das Thema Entscheidungen spielt in meiner Arbeit auch natürlich permanent eine Rolle in der Begleitung von Organisationen und Teams. Ich nutze natürlich da ähnliche Dinge, die ihr beschrieben habt. Und im Repertoire ist natürlich inzwischen auch euer Handbuch angekommen. Ich habe es schon einige Male empfohlen natürlich. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, ob sie tatsächlich dann auch zugeschlagen und es online gekauft haben. Das weiß ich jetzt noch nicht oder so, aber zumindest empfohlen habe ich es. Ich werde es natürlich, also alles, was ihr erwähnt habt, in den Shownotes verlinken, dass die Hörer das natürlich so im Selbststudium noch gerne vertiefen können. Und natürlich an die Hörer, wenn ihr jetzt Feedback an Nadja, Tobias und mich irgendwie habt zum Thema Entscheidung oder zum Thema, naja, so mit Hilfe des agilen Manifests ein Buchprojekt auf die Reihe zu kriegen oder so, dann meldet euch gerne wie immer an die E-Mail-Adresse podcast@kurswechsel.jetzt oder auch direkt natürlich an Nadja und Tobias in den sozialen Kanälen. Die Links dazu werdet ihr auch in den Shownotes finden. Ja, ihr beide, vielen, vielen Dank, dass dieser Termin zustande gekommen ist. Mir hat es irre viel Spaß gemacht, über euer Buchprojekt zu sprechen. Und ich bin gespannt, was ich von euch so in den nächsten Monaten noch zu lesen oder zu sehen bekomme. Vielleicht ein Abschlussstatement von euch noch an die Hörer?
Man kann nicht nicht entscheiden.
Okay, ganz frei nach Watzlawick. Ne?
Genau, ich schmeiße jetzt auch nochmal ein Zitat rein. Gott würfelt nicht. Hat der Einstein mal gesagt, ich sag bei manchen Entscheidungen darf er ruhig auch mal würfeln.
Ja, cool. Ja, dann vielen Dank euch und bis bald mal wieder.
Danke.
Bis demnächst. Ciao.
Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.